Arbeitslust statt Arbeitsfrust. Wer möchte das nicht? Montags gerne wieder aufstehen. Wenn es gerade bei Ihnen so ein bisschen knirscht und Sie sagen, Hände hoch, Wochenende, dann hören Sie doch mal rein. Wir haben einige Tipps und Tricks, mit denen Sie mit kleinen Schritten schon gucken können, was Sie tatsächlich machen können, um montags gerne wieder aufzustehen.
Herzlich willkommen zu Ihrem Bewerbungs- und Karriere-Podcast. Wenn Sie sich beruflich neu orientieren oder sich weiterentwickeln wollen, bekommen Sie hier professionelle Unterstützung und jede Menge Tipps und Tricks. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung im Personalbereich. Hier ist Tanja Hermann-Hurzig.
Herzlich willkommen in einer neuen Podcast- oder YouTube-Episode. Und heute habe ich Dr. Ingo Hamm bei mir. Ingo ist Diplompsychologe und Professor für Wirtschaftspsychologie und war McKinsey-Berater, hat bei BASF auf Konzernseite in Kommunikations- und Personalprojekten gearbeitet und folgte schließlich seinem forscherischen Drang und hat ganz viele Bücher geschrieben zu verschiedensten Themen, immer so im Bereich zwischen Menschen und Arbeit. Bücher schreiben ist ja gar nicht meins, von daher bin ich total froh, dich hier in meinem Podcast zu haben. Und du bist auch als Speaker, Moderator und Berater für Menschen und Organisationen beim stetigen Wandel der Arbeitswelt unterwegs. Und ich meine, ne, das brauchen wir, glaube ich, momentan tatsächlich tagtäglich. Herzlich willkommen in meiner neuen Episode zum Thema Arbeitslust statt Arbeitsfrust.
Vielen Dank für die Einladung, Tanja. Hallo, guten Morgen.
Ich habe in dem Managerseminare einen Artikel zu dir gesehen und über den du geschrieben hast und ich dachte, wie cool ist das denn? Das passt ja irgendwie genauso zu meiner Auffassung oder zu dem, was ich versuche mit Menschen zu machen, damit sie tatsächlich montags morgens gerne wieder aufstehen. Und da ging es darum, Arbeit hat ein Imageproblem. Arbeit ist nur dazu da, um Geld zu verdienen, wo ich dachte so, oh. Also Schmerzensgeld statt Gehalt finde ich blöd. Von daher, lass uns mal darüber sprechen. Viele Phänomene sind sichtbar zu dem Thema Quiet Quitting, innere Kündigung, psychologische Belastung. Also viele sind, also haben ein negatives Image dazu oder haben irgendwie Probleme mit der Arbeit. Und du hast aber geschrieben über eine Studie von der Hans-Böckler-Stiftung, bei der haben tatsächlich gesagt, 81% der Vollzeitbeschäftigten hätten gerne 4 Tage Woche. 73 bei vollem Lohnausgleich, also ne, wer würde da nicht Nein sagen? Aber was ich spannend fand, war, dass 97% gaben von diesen 81 an, mehr Zeit für sich haben zu wollen. Das heißt also, Arbeit und Zeit für sich passt irgendwie gar nicht zusammen. Und da kommen wir wahrscheinlich schon zu dem Thema. Wie können wir das eigentlich irgendwie hinkriegen, dass wir tatsächlich montags gerne aufstehen? Warum ist Arbeit so schlimm?
Also Arbeit ist hoffentlich und oft ja auch nicht so schlimm, wie wir teilweise selbst meinen. Ich sehe so drei Aspekte, ja. Wir haben zum einen kulturell so einen Niedergang der Arbeit als etwas Gutes, Wertvolles, Schönes. Ja, also ich habe fast den Eindruck, dass in den letzten Monaten und Jahren man mit dem Begriff Arbeit grundsätzlich was Negatives verbindet. Ja, Arbeit ist jetzt nicht nur aus einer persönlichen Sicht, sondern auch als Teil unserer Gesellschaft verbunden mit Mühe, mit Fremdbestimmung, mit sehr negativen, gar toxischen Arbeitsumgebungen, Führungssituationen. Mit einem Konzept des Neoliberalismus, ja, Arbeit ist böse, hat man fast den Eindruck. Ja, so also man muss es machen und mir bleibt nichts anderes übrig. Aber so und auch diese, naja, ein bisschen auch ökonomische Denke, ökonomische Notwendigkeit, eine Akzeptanz einer immerhin sozialen Marktwirtschaft, in der wir uns befinden und wir da, glaube ich, wirklich froh und stolz sein können und das liebend gerne vergessen, das ist alles eine sehr einseitige, schon auf der kulturellen Ebene einseitige Betrachtung. Jetzt haben wir noch zwei weitere Dimensionen und da kommen wir dann mit Sicherheit zum Thema, was mir als Wirtschaftspsychologen viel mehr liegt. Das eine ist, Arbeit ist ja hoffentlich etwas, was man gut und gerne macht. Also es sollte irgendwie passen zu den Kompetenzen, ja, Fähigkeiten, Talenten. Es gibt ja zig Begriffe für dieses Konzept. Ich nenne es jetzt mal Kompetenzen, die wir haben. Also man macht etwas, was man immer schon gut konnte. und bekommt dann hoffentlich dafür auch ganz gut Geld. Ja. Jetzt haben wir mit Sicherheit eine Diskussion, die können wir aber kurz hinten anstellen, ob das überhaupt möglich ist, dass jeder das machen kann, was er wirklich gerne und gut macht und dafür dann auch noch fürstlich entlohnt wird. Das ist mal eine andere Frage. Aber dieses Konzept zu verstehen, ich mache etwas, teilweise auch mit eigenen Händen, ich bin wirksam mit meiner Person, mit meiner Persönlichkeit, mit meiner ganzen Erfahrung und nicht einfach nur, ich bin Angestellter und mache einen Job, um Geld zu verdienen. Das ist mal ein grundsätzlich anderer Mindset, ja, dass ich das aus mir heraus, aus meinen Fähigkeiten und Kompetenzen heraus betrachte. Und das ist, glaube ich, eine Ebene, die unheimlich wichtig ist und leicht vergessen wird, die wir aber witzigerweise anerkennen in anderen Bereichen. Wenn wir Sport betrachten, wenn wir Kultur betrachten, da finden wir sowohl für uns selbst als auch für andere das als selbstverständlich. Da finden wir auch das Leistungsprinzip toll, wenn eine Fußballmannschaft wie neulich jetzt 7:0 gewinnt und wenn irgendwelche Stars, das müssen jetzt auch nicht Taylor Swift sein, sondern da gibt es viele andere, dann erfolgreich sind und damit sich und andere beglücken und sagen wir, ja, klasse, und das ist Leistung und toll und das macht Spaß. Sobald wir dann montagmorgens die Haustür verlassen oder an den Rechner gehen und sagen, so, jetzt habe ich aber meine normale Lohnarbeit, meine vertraglich geregelt, das ist was völlig anderes. Da sage ich, hey, das kann nicht sein. Ja? Da haben wir irgendwie ein Motivationsthema. Und das betrachte ich natürlich als Wirtschaftspsychologe. Und da kann man sehr, sehr viel lernen aus anderen Bereichen, die ich jetzt auch schon zufällig angerissen habe, was es heißt, wie kann man sich für so etwas wie auch Arbeit dann motivieren?
Genau, das finde ich total spannend. Und also was ich tatsächlich als Personalleiterin häufig festgestellt habe, ist, dass wenn ich die Menschen im Vorstellungsgespräch gefragt habe, also klar, sie haben sich jetzt auf einen bestimmten Job beworben, aber was wären denn noch so Tätigkeiten, wo sie sagen, ah, oh, super, ne, da bin ich dabei, das möchte ich gerne machen. Und was wären vielleicht so Tätigkeiten, wo sie sagen, oh, ducke ich mich weg, will ich nichts mit zu tun haben. Und das können mir die Leute ganz häufig nicht sagen. Das heißt also, ich habe so das Gefühl, dass es einfach total wichtig ist, nochmal zu verbreiten, hinzugucken, was kann ich eigentlich wirklich gut? Was sind meine Fähigkeiten? Was sind meine Kenntnisse? Was wurde mir mit in die Wiege gelegt? Und da mal zu gucken, was kann ich denn daraus machen? Und ich glaube, das ist einfach was, ne? Die Leute bewerben sich dann irgendwie für irgendeinen Job, weil sie unzufrieden sind, machen sich aber nicht die Gedanken, was ist eigentlich der richtige Job? Und das finde ich total schade. Das heißt also, was wären denn so deine Tipps, die du den Menschen mit auf den Weg gibst, wenn sie sagen, boah, ey, schon wieder Montag?
Ja, und Tipp und auch direkte Antwort auf etwas, was du sagtest, oder machen Jobs aufgrund von materiellen Anreizen. Und das ist ja heutzutage bei Weitem nicht nur jetzt ein tolles Gehalt, sondern irgendwelche Faktoren des Arbeitsplatzes des Unternehmens, die mir dann aus welchen Gründen auch immer attraktiv erscheinen, die aber dann nichts mit der eigentlichen Kompetenzmotivation zu tun haben. Ja, und da muss ich mir, und es wird ja auch entsprechend gelockt, das ist ja ein bisschen das Fatale heutzutage, dass in Zeiten knapper Arbeitskräfte da auch die Unternehmen sagen, wir werfen jetzt mal jeden Köder in den Teich, um die letzten verbliebenen Fische da rauszuangeln. Und dann kommt der große Überbietungswettbewerb mit genau solchen fast abenteuerlichen materiellen Anreizen. Also das ist ja ein selbstverstärkender Mechanismus. Und dann kann es halt passieren, dass ich mich dann leiten lasse und sage, okay, da kriege ich jetzt ein Auto und auch noch ein Dienstfahrrad und kann auch noch meinen Hund mitbringen und vielleicht dann später meine Kinder auch noch mal in die eigene Kita bringen und so weiter. Ne? Und das alles für das und das. Und die haben auch noch ein Workation Office. Super, ne? Klingt gut. Wenn ich dann aber frage, ja, was muss ich da machen? Keine Ahnung. Und das kriege ich interessanterweise auch auf der anderen Seite mit. Also sind ja nicht nur die Bewerbenden, die da so ahnungslos reingehen, sondern teilweise auch im Recruiting eigentlich nicht auf den Zahn gefühlt wird, genau das, was du sagtest. Was sind eigentlich die Kompetenzen, die wir als Unternehmen brauchen? Können wir die haargenau definieren? Können wir das auch entsprechend konkret dann in einem Bewerbungsprozess auch formulieren, und dann auch mal so mutig sein und zu testen, ob das auch inhaltlich, fachlich vom Ablauf her passt? Das geht da teilweise echt flöten, ja. Und dann wundert man sich, also eben nicht mehr, also ich mich zumindest nicht mehr, dass dann so ein großer Gap entsteht, ja. Die falschen Leute kommen zu den falschen Jobs und man ist dann tief frustriert, und schiebt es dann auch noch teilweise auf Generationenthemen, wobei, glaube ich, einfach nicht klar darüber gesprochen wird, was man braucht und was man will, ja.
Genau, also ich meine, das habe ich natürlich auch häufig erlebt, ne, als Personalleiterin, wenn dann irgendwie die Führungskraft kommt und sagt so, ah, Mitarbeiter hat gekündigt, wir müssen die Stelle neu besetzen. Und dann fragt man, okay, wie soll die Stelle denn ausgeschrieben werden? Was wären wichtige Kompetenzen und so weiter? Ja, dann nehmen wir die von vor 3 Jahren oder vor 5 Jahren, wenn es noch schlimmer ist. Und dann sitzt man im Vorstellungsgespräch und dann stellen die plötzlich fest, ach nee, eigentlich wäre ja noch was ganz anderes gut, ne? Und dann denkt man so, ah, ich habe es doch vorher noch gesagt. Bist du sicher, dass es immer noch so ist?
Ja.
Anstatt wirklich mal zu gucken, was soll das sein? Oder auch dann diese Fragen, was wären Sie gerne, wenn Sie ein Cocktail wären oder eine Einbahnstra oder ein Straßenschild, wo ich auch denke, oh, frag doch irgendwas, was wirklich mit der Aufgabe zu tun
Ja,
hat. Also
ja.
das bringt doch viel mehr für die Bewerber, wirklich zu gucken, was sind denn die Inhalte, um die ich mich kümmern darf, muss, soll, um dann zu gucken, was ist der nächste Schritt. Also das heißt, ne, wir haben ja auf der einen Seite die Bewerber, auf der anderen Seite die Mitarbeiter. Und ich glaube, da gibt es ja ganz viele Sachen. Wir haben jetzt verstanden, die Mitarbeiter sollten mal hingehen und gucken, was kann ich eigentlich? Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, so, guckt euch das nochmal an, bevor wir auf die Arbeitgeberseite nochmal schauen, was können die tun?
Ja, also individuell ist das ein leidiges Thema, muss man sagen. Erstens, es ist nun mal trotz allem und trotz allen Schwierigkeiten irgendwie Selbstverantwortung, ja, im Laufe des Berufslebens von sich über sich herauszukriegen, was ich wirklich gut kann und was ich deswegen auch möchte. Jetzt sage ich mal vereinfachend, früher, ja nicht früher war alles besser, aber früher gab es zumindest eine solidere, verbindlichere Berufsberatung schon für alle möglichen Schulklassen und Stufen. Da ist man dann geschlossen zum Arbeitsamt, hieß es damals noch, gegangen, wirklich verpflichtend, ja, geschlossen hingegangen. Jeder hat die Gespräche bekommen, Broschüren und auch Gespräche und Tests gemacht. Das war ein guter Anfang. Heute habe ich jetzt mir neulich noch das Update geben lassen. Ist es freiwillig? Also die Angebote gibt es noch. Da denken jeder erst, ja, ist doch schön. Ja, aber die sind in dem Sinne freiwillig. Das hängt dann ganz von der Lehrkraft ab, ob die sagt, da bringe ich ein bisschen Zeit auf und nimm mal den Kontakt mit der Arbeitsagentur auf. Also da fehlt es ja schon, wo junge Menschen kaum noch vernünftig systematisch rückgespielt bekommen, was sie denn gut können. Ja? Und weil es auch ein bisschen der Zeitgeist ist, auch diese herausragenden, ich meine jetzt nicht vom quantitativen Leistungsniveau, sondern von der Leistungsqualität, die herausragenden Eigenschaften zu erkennen und auch zu benennen, das wird ja sofort ein bisschen wieder in Richtung, ja, da geht es ja nur um Hochbegabung und ist das dann nicht irgendwie diskriminierend? Und da finde ich, sprechen wir gar nicht von irgendwie einem blöden Leistungsprinzip, sondern von dem Aufdecken solcher speziellen Begabungen und Talente und Kompetenzen. Kompetenzen entwickelt man im Laufe seines Lebens. Und die sollte ich früh am besten schon in der Schulphase, spätestens dann auch während eines Studiums oder in einer Berufsausbildung, dann testen und testen lassen und Unterstützung finden.
Also ich glaube, viele Frauen sind es tatsächlich, die dann immer sagen, wieso ist doch selbstverständlich, dass ich das kann? Ja, anstatt mal wirklich drauf zu gucken, ach guck mal, ne, deswegen kommen die zu mir oder das ist ein Thema, was ich besonders gut beherrsche. Es fällt mir total leicht und dann kommen wir nämlich wieder dahin, wenn es mir leicht fällt, kann es ja keine Arbeit sein. Ne? Also das ist ja dann auch
Ja,
manchmal
interessant,
so,
ja.
dass man irgendwie denkt, naja, also mir fällt es jetzt leicht. Arbeit muss ja schwer fallen. Arbeit darf keinen Spaß machen. Und da mal hinzugucken und zu sagen, was würde mir denn Spaß machen und was würde es denn leichter machen? Was mache ich denn ganz leicht? Ich glaube, das ist einfach auch nochmal total wichtig.
Ja, und dann auch bei diesen wichtigen selbstverantwortlichen Beschäftigungen mit sich selbst auch jetzt in das Konkrete übergehen. Also nicht nur überlegen, was kann ich gut, so im Sinne von charakterlich, ja, so ich bin jetzt extravertiert oder ne, und lauter so Sachen, sondern das führt mich oder das ist noch zu weit weg von einer Umsetzung in Beruf und Tätigkeit. Wir reden ja auch von anderen Tätigkeiten, auch jenseits des Berufs, die glücklich machen können und sollen. So Stichwort Hobbys, Ehrenamt und so weiter, da ist genau dasselbe. Das heißt, da muss ich einen Schritt weitergehen und sagen, was kann ich denn mit solchen, ja, nennen wir es wieder mal Kompetenzen, besonderen Fähigkeiten, denn auch physisch mit den eigenen Händen im konkreten Doing wirklich liefern, produzieren,
Ja.
beisteuern irgendwo. Und das ist ein Schritt mehr. Ja,
Ja.
und dafür braucht es mindestens mal mehr, sich gedanklich darauf einlassen. Was ist denn der nächste Schritt? Was kann ich denn mit so einer Extraversion anfangen? Ja, dass ich das runterbringe und sage, ja gut, ich kann gut mit Leuten. Ja, was heißt denn das? Das könnte ja jetzt sozial was bedeuten. Gehe ich dann in die Pflege, ja, oder in den medizinischen Bereich? Oder ist es dann irgendwie verkäuferisch, ja, so Vertriebstätigkeit, Business? Oder ist es dann irgendwie eine lehrende Tätigkeit? Ne? Also wir sehen auf dem Tätigkeitsspektrum ist dann noch eine Menge mehr dahinter. Und
Ja.
dann muss ich nämlich wieder das Ganze konkretisieren ich nenne es ja so Urtätigkeiten, die in einem seit Kindesbein an irgendwo dann liegen und sich so rausentwickeln können und oft auch tun, ohne dass man es merkt. Das muss ich damit verbinden. Und dann kann ich das enger fassen. Und dann kann ich sagen, ich kann gut mit Leuten, aber nicht im pflegenden Bereich, nicht in Sozialhilfe,
Kinder, oh
sondern
Gott.
ja, sondern irgendwie leere Themen vermitteln und so weiter. Nur
Ja.
mal als Beispiel, ne? Und dann weiß ich, okay, das ist mein Thema, ne?
Ja,
Und
genau.
dann sich
Und
drauf
warum fällt das
fokussieren.
aber Leuten so schwer, sich mit sich selber zu beschäftigen?
Ja, weil wir beschäftigen uns eigentlich gerne mit anderen. Ja, wir kriegen wenig Feedback, lassen auch wenig Feedback an uns heran, gerade in einem solchen Bereich. Ne? Wir denken dann, wenn wir es professionell sehen, nein, das ist ja was anderes, das ist ja eine Sache des Coachings und so weiter. Erlebe ich sehr, sehr häufig, dass das alles in diesen Topf geworfen wird und man sagt, das kann ich mir nicht leisten. Ne? Also man geht zwar zum Hausarzt, den bekommt man bezahlt, wenn man irgendwie einen Schnupfen hat, aber für so eine Berufsberatung in Anführungszeichen, die einen 30, 40, 50 Jahre lang prägen könnte, ja, da sieht man das nicht einmal, so einen Schritt zu gehen und zu sagen, da gehe ich mal in Anführungszeichen zu einem Facharzt, ja, Fachperson, die sich halt mit sowas auskennt. Und das ist sehr schade. Also, und wir drehen uns da eher, glaube ich, um eine Sozialwelt, versuchen dann auch vielleicht nur so digitale, automatisierte Angebote an uns ranzulassen, aber so da mal die Hand auszustrecken nach Menschen, die einen Feedback geben können, die einen unterstützen können. Es können auch zum Beispiel Führungskräfte sein im eigenen Betrieb, ja, aus einer Nachbarabteilung, macht es mal meistens anders. Kolleginnen und Kollegen, ne, denen man sagt, du, pass auf, hat jetzt nichts mit unserem Projekt zu tun, ne, und vertraulich unter uns. Wie siehst du denn das und das? Ja, hast du das mal bei mir gesehen oder meinst du, das kann ich? Und ne, also da kann man, glaube ich, viel, viel machen. Man muss, glaube ich, nur die Hand ausstrecken. Ne? Also nicht nur die Fühler ausstrecken, sondern tatsächlich die Hand ausstrecken und sowas an sich ranlassen.
Genau. Und ich glaube, also meine Erfahrung ist tatsächlich auch, dass viele Führungskräfte sich dazu nicht überwinden können, würde ich jetzt mal sagen, weil sie irgendwie aus meiner Sicht tatsächlich immer denken, das muss ich doch alleine können. Also das ist auch was, wo ich denke, oh, also die könnten sich's ja leisten, ne?
Ja,
Aber
stimmt.
das ist häufig auch was, wo ich denke, warum nutzen die nicht die Abkürzung?
Und übrigens ist das ein gutes Stichwort. Das ist eigentlich ja auch eine immanente Basisaufgabe einer Führungskraft für die Leute im Team, das zu erkennen. Wo sind denn die Stärken, die Kompetenzen, die Persönlichkeitseigenschaften? Um dann auch letztlich zu sagen, da passt irgendwas nicht. Ja, kann ich aber der Person trotzdem helfen, im Team, außerhalb des Teams, vielleicht auch außerhalb des Unternehmens eigentlich glücklich zu werden? Ja, und da sind wir natürlich dann auch beim recht starren Arbeitssystem und auch einer Kultur, die das nicht so mitträgt. Aber da kenne ich positive Beispiele in einer ganz neuen positiven Definition von Outplacement, dass das auch eine Aufgabe, eine Verantwortung von Führungskräften oder einer konkreten Führungskraft ist, Gutes für einen Mitarbeitenden zu tun,
Absolut.
um auch eine Person gegebenenfalls dann auch rauszuentwickeln, auch dabei zu
Absolut.
begleiten, auch außerhalb des Jobs glücklich zu werden.
Genau, also mache ich tatsächlich auch selber, dass ich Menschen dabei begleite, einen neuen Job zu finden, wenn sie aus dem Unternehmen rausgehen. Und es muss ja gar nicht sein, dass diese Person irgendwie schlecht arbeitet oder
Ja,
also das
genau.
heißt halt einfach nur in dem Zusammenhang, an dieser Position ist sie nicht richtig. Und entweder finden wir eine Lösung im Unternehmen oder wir finden einfach eine Lösung außerhalb des Unternehmens. Aber das dann professionell zu begleiten, das zeigt halt sowohl dem Mitarbeiter als auch denen, die verbleiben, wie wertvoll es ist, wenn man hier wirklich professionell vorgeht. Also auch da zu gucken, ich meine, ne, ich habe viele Sozialpläne gemacht, das heißt, also ich musste vielen Mitarbeitern kündigen. Und manchmal war das dann endlich so, dass die überlegt haben, na, wenn ich jetzt sowieso keinen Job mehr habe, dann kann ich auch mal überlegen, was macht mir wirklich Spaß? Wo ich mir denke,
Genau,
nicht erst jetzt.
absolut.
Genau.
Und das ist, Naja, das ist dann auf der einen Seite traurig, ne, weil man oft so lange braucht und sich da teilweise wirklich lange quält. Auf der anderen Seite dann irgendwo auch interessant, die realen Fälle zu sehen, die erst dann, ja, aufgrund eines externen Impulses, der gar nicht so selbstverantwortlich herbeigeführt wurde, sondern es brach über einen hinein, dass dann auch mir, in allen mir bekannten Fällen immer im Anschluss gesagt wurde, mit ein, zwei Jahren Distanz, hey, das war gut, ja, hätte ich so nie gewollt und hat sich so ergeben und es war klasse, ja, weil ich jetzt das und das mache. Und es ist nicht unbedingt immer ganz radikal, die Beispiele aus den Medien, die wir manchmal sehen, die finde ich dann auch ein bisschen übertrieben und geben auch ein falsches Bild. Ja, Stichwort ja, Führungskraft wird Schäferin oder so, denke ich, ja, das muss man sich auch leisten können. Ne? Also, das sind ganz andere Sphären, dass ich da komplett aussteige und sage, ich mache jetzt mit dem Segelboot nur noch Kurse auf dem Mittelmeer oder sowas. Also, das regt mich dann fast schon auf, weil hier so ein Bild gemalt wird, was auch ökonomisch fern der Realität ist, für die allermeisten Leute, die es im Realen dann doch betrifft. Ne? Aber die normalen Fälle einer guten, gesunden Entwicklung aus einem Unternehmen raus sind so ganz unspektakulär einfach gut, ja. Und oft braucht es halt so einen Impuls.
Also wenn wir jetzt irgendwie festgestellt haben, was kann ich denn, was ist mir wichtig, was kann ich gut, was wäre denn so für die Arbeitslust noch Tipps, um tatsächlich nicht montags zu denken, oh Gott, schon wieder montags oder freitags, oh, hoch die Hände, Wochenende. Was wären denn aus deiner Sicht noch so Ideen, die ich in meinem Alltag vielleicht unterbringen kann?
Ja, ich fange mal mit ganz, ganz simplen Sachen an, die man auch aus der Therapie her kennt, ne? Viel Bewegung. Wir haben etwas, was, und das weite ich gleich noch ein bisschen aus, ja, wir sind ja in einer Zeit, in der wir uns gerade jetzt im Homeoffice, auch wir sitzen ja jetzt gut, das ist jetzt im Interview meistens nicht anders möglich, aber sitzen, sitzen, sitzen ist so das große Thema, ne? Im Homeoffice und dann vielleicht im Beförderungsmittel ins echte Office, dann sitzt man dort wieder, kehrt abends zurück, fällt dann auf die Couch und wieder sitzt man und dann liegt man, ja, und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und in der Therapie ist es ja auch so, dass ich in kritischen Phasen ganz stark erstmal mit so einem Akutprogramm Bewegung, Körpererfahrung, Körperlichkeit arbeite, ja, weil das einfach neurologisch, biologisch in uns drin steckt. Wir haben nun mal zwei Beine und zwei Hände, ja. Es geht ja nicht nur darum, unser Gehirn auf Trab zu halten und von der Gefühlswelt uns gut zu fühlen, sondern Bewegung, Körperlichkeit, händisches Tun, händisches Arbeiten, konkret etwas machen, ist ein ganz wesentlicher, häufig unterschätzter Schlüssel. Und manchmal kann es dann, so blöd es auch klingt, dann auch wirklich nützen zu sagen, okay, ich mache noch mal ein Sportprogramm oder gehe morgens aus dem Haus und nimm mal nicht die Bahn, sondern steig erst eine Haltestelle später ein und lauf mal, ja, und lass mich dann auch voll regnen, um mal so ganz simple Basiserlebnisse zu haben, des eigenen Körpers als Fundament des Daseins, ja. Wir sind häufig viel zu abstrakt, verkopft unterwegs in dieser häufig ja auch vollautomatisierten, wenn nicht sogar digitalen Arbeitswelt. Und denken, das ist es dann, und uns geht die Körperlichkeit dabei verloren. Ja, und
Und
das
es
ist.
ist ja auch möglich, dass entweder wenn ich im Office bin, dass ich tatsächlich mit Kollege, Kollegin zur Besprechung einfach mal um den Block laufe, oder auch
Ja.
tatsächlich, wenn jeder im Homeoffice ist, zu sagen, pass auf, lass uns das bei einem Spaziergang besprechen. Und dann,
Genau.
also, ne, es sei denn, ich brauche irgendwie den Bildschirm dafür. Aber grundsätzlich, auch das ist ja möglich, zu sagen, Mensch, ne, lass uns besprechen, jeder von uns geht spazieren. Denken irgendwie viele gar nicht dran.
Ja,
Aber auch
genau.
das, glaube ich, ist einfach eine super Idee. Und auch den Austausch, ne? Also du hattest ja auch bei dem Manager-Seminare darüber gesprochen, was ist eigentlich noch wichtig? Der Austausch, miteinander reden. Das heißt also nicht nur E-Mails zu verschicken. Und ich finde, da kann man beide Sachen einfach gut verbinden, indem man miteinander spricht und sogar noch läuft.
Genau, und Austausch ist ein zweiter Punkt. Das begreifen wir häufig leider zu formal im Sinne von, ja, Arbeitsergebnisse, Prozesse koordinieren. Auch Feedback-Prozesse begreifen wir häufig sehr, sehr formal, ne? So, dann wird dann so ein Terminslot festgelegt, Feedback, und dann wird dann gesagt, das und das. Nee, Feedback ist ja eigentlich im urpsychologischen Sinne eine Eingebundenheit, ja. Soziale Heimat, soziale Eingebundenheit. Überhaupt mal andere Menschen haben, das Gefühl haben, da sind andere, die mit mir etwas gemeinsam tun, ist ja an sich ein positives Feedback, dass Menschen sich finden und zusammenarbeiten. Ja, da steckt ja tiefenpsychologisch ein grundpositives Feedback dahinter, dass ich in einem Team eine Heimat finde. Ja, und das ist ein ganz, ganz großes Thema, was dann auch leider durch diese Vereinsamung an den Bildschirmarbeitsplätzen, egal ob zu Hause oder dann teilweise auch in den selbst auch modernen Büros verloren geht. Ne? Dieser Teamgedanke, dass mehrere Menschen an einem Projekt, an einem Vorgang arbeiten und so gemeinsam etwas bewegen können und ich auch als Individuum das gute Gefühl habe, Teil eines größeren Ganzen zu sein, immer diese soziale Rückmeldung, diese Basisrückmeldung zu bekommen. Und wir wollen da lieber aus Gründen der, manchmal ist es Bequemlichkeit, manchmal ist es aber auch Dysfunktionalität, wir wollen lieber ins Homeoffice und sagen, naja, dann spare ich mir die Pendelei und ich kann dann vielleicht noch einen Handwerker reinlassen und meine Tochter früher aus der Kita abholen, weil die auch wieder früher zumachen. Ist ja nicht alles nur Bequemlichkeit, ne? Sondern leider sind wir da in einer Republik, bei denen viele Sachen nicht so funktionieren. Und wir hatten es ja, ne, die Studie am Anfang, wo viele das Thema auch 4 Tage Woche nicht aus reiner Lust oder Faulheit machen, sondern weil sie nicht anders können, ja, um das Leben zu bewältigen. Aber der Nachteil dieser sehr individualisierten Lebensbewältigung ist halt, dass mir dann diese Eingebundenheit, dieses Feedbackgefühl fehlt, dieses Wirksamkeitsgefühl, ja, mit mir selbst, mit meinen eigenen Händen, mit den anderen was zu machen, auch mit dieser Körperlichkeit, ja, und das nenne ich so diese professionelle Einsamkeit, die wir da häufig haben, mit dem vordergründigen Gefühl, na, es läuft doch und es läuft hocheffizient, aber psychologisch kriegen wir da einige Grundfaktoren nicht zusammen, die für diese Basismotivation zuständig sind. Ich habe häufig erlebt, man auch von der Seite des Recruitings, ne, man sucht absolute Spezialisten und schreibt dann das Profil und hat dann den absoluten Spezialisten gefunden. Der wird aber immer auf diesem ganz leichten Niveau sein. Ne? Der wird sagen, ja, genau das habe ich schon 10 Jahre lang gemacht, sagt der Arbeitgeber, ja, prima, genau das wollen wir von dir. Statt zu sagen, du brauchst eigentlich ja noch eine neue Herausforderung dabei. Wie kann denn das aussehen? Ja, also da gibt es sehr, sehr viel, wie man so ein bisschen aus dieser Ebene der Gewohnheiten, der Bequemlichkeiten rauskommt, aber ohne sich zu überfordern, aber immer so mit dieser Chance, es kann gut gehen, es kann aber auch schief gehen. Und wenn es schief geht, ist es dann nicht die eigene Inkompetenz, sondern häufig die äußeren Umstände. Auch eine Betrachtungsweise, ne? Auch was dann mit dieser intrinsischen Motivation zu tun hat.
Und ich glaube auch, dass wenn ich im Job unglücklich bin, ja, einfach mal zu gucken, was macht mich denn da unglücklich und was kann ich denn dagegen tun? Und ich glaube, ganz viele denken, ich habe doch schon 5-mal mit meinem Vorgesetzten gesprochen und das kann ich nur als Personalleiter wieder sagen. Ganz häufig kommen Führungskräfte zu mir und sagen, oh, das habe ich nicht gemerkt. Hat die mir gar nicht gesagt, die Person.
Stimmt, ja.
Ja, also auch da dranbleiben und zu sagen, so, was hätte ich denn gerne stattdessen? Und ich glaube, das ist halt einfach auch nochmal wichtig, sich dessen einfach bewusst zu sein. Ich habe jetzt gerade einen Podcast, den letzten, über Jobcrafting gemacht. Das heißt also auch da zu überlegen, was würde ich denn stattdessen gerne lieber machen? Oder wo würde ich denn gerne, an welcher Schraube würde ich denn gerne drehen? Und sich das dann auch zu trauen und da den ersten Schritt aus der Komfortzone zu gehen. Aber ich glaube, häufig ist die Komfortzone so schön warm und kuschelig und da kommen halt viele nicht raus.
Vielleicht auch vom Mindset nicht unbedingt nur daran zu denken, was hätte ich denn gern, weil das wird ja häufig so ein bisschen fehlinterpretiert im Sinne von, naja, es ist so eine Art, ich gehe zu meinem Chef in Richtung Gehaltsverhandlungen und was kann ich noch draufpacken? Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja um die Frage, was brauche ich denn, um meinen Job bestmöglich zu machen? Ja, fehlen mir irgendwelche Ressourcen? Hindert mich irgendwas daran? Habe ich zu viele Meetings, die falschen Kollegen, den falschen Rechner,
Super.
ich weiß nicht, die falschen Arbeitszeiten? Das können viele Rahmenbedingungen sein, bei denen man dann auch gerade mit Führungskräften viel einfacher, offener drüber reden kann, auch ergebnisorientiert. Ja, also es geht da nicht immer was hätte ich denn gern, nächste Stufe und langfristige Entwicklung. Die ergibt sich fast schon automatisch, ja, im Sinne von guten, positiven Karrieren, wenn ich das gut tun kann, was ich wirklich gut kann, schon immer gut konnte und die idealen Rahmenvoraussetzungen dafür habe.
Arbeitslust statt Arbeitsfrust. Noch irgendwas, was dir noch so einfällt, wo du sagst, also, ne, außer dass wir 3 Stunden darüber reden könnten, irgendwas noch ganz wichtig, wo du sagst, das möchtest du gerne noch Menschen, die irgendwie gerade Arbeitsfrust haben, mit auf den Weg geben?
Ja, auch so ein Thema, ein weiteres Thema, ne? Also es ist jetzt nicht im Sinne von, das muss man unbedingt noch machen, aber ein weiteres Thema, was häufig unterschätzt wird, ist trainieren, ja, wie im Spitzensport, im Kulturbereich. Trainieren heißt ja, ne, klingt erstmal mühsam, puh, trainieren. Und auf der anderen Seite, Weiterbildung klingt auch wieder so weich, ja, im Sinne von, naja, Weiterbildung, was lesen, YouTube mal auf dem Training. Nee, also dieses Trainieren im eigentlichen Leistungssinne heißt, an seinen Kompetenzen zu arbeiten, zu üben, Varianten einzubauen, ja, in dem, was man kann, ja, was in einem schlummert, auch wirklich, wirklich gut zu werden. Und das ist nicht einfach nur getan, damit festzustellen, dass man etwas kann oder könnte, oder zu sagen, na, ich setze es jetzt gerade ein und dann ist gut, sondern ich möchte darin auch gut und auch besser werden. Ne? Ohne jetzt den Riesenanspruch an Höchstleistung zu haben oder an eine Top-Karriere zu denken, sondern zu sagen, nee, mit meinem Job möchte ich das besser machen. Ne? Und wenn ich Konditor bin, dann möchte ich halt die noch bessere Torte zaubern und vielleicht das noch mehr optimieren und noch mehr Kunden glücklich machen, und vielleicht die beste Konditorei im Ort werden, ohne dass ich gleich der Backweltmeister 2025 bin. Das ist auch leider so ein bisschen das Thema, wir denken gleich in der Höchstkategorie. Ja, ne, ich möchte Influencer und berühmt werden, so dieses Bonmot. Ähnlich auch im Job. Na, entweder werde ich dann gleich Vorstand oder gar nichts. Nee, es gibt doch auch diesen unheimlich wichtigen und auch wertvollen Zwischenbereich, bei dem, was man macht, einfach besser zu werden, ein bisschen dazuzulernen, mehr Übung, mehr Erfahrung auch zu kriegen. Es muss ja nicht immer gleich was völlig Neues sein und ich muss jetzt auch mit KI da noch was ganz Neues lernen. Nee, einfach in dem, was man macht, besser werden. Ja? Und das ist das, was im Sport und im Kunstbereich jeder mit intensivem Training jeden Tag macht, ja.
Ich höre ja schon die Führungskräfte, die sagen, ja, das ist ja alles gut und schön, aber wie sage ich es meinem Mitarbeiter, meiner Mitarbeiterin, weil die hat einfach keinen Bock.
Ja, schwierig. Ja, gut, warum, ne? Was ist das? Die ist kein Bock. Müsste ich mal als Führungskraft hinterfragen. Sehe ich da ein grundlegendes Problem, ja, im Sinne dieser intrinsischen Motivation, des Nichtwissens, was sind die Kompetenzen, oder stimmen die Rahmenbedingungen nicht, ne? Also da finde ich auch, dieses kein Bock ist häufig, naja, so eine erste Nennung, ist aber erstmal zu pauschal und kann in völlig unterschiedliche Richtungen des Problems gehen, ne?
Ja, genau. Und ich glaube, da hilft einfach mal miteinander reden. Ja, also
Ja, absolut.
Kommunikation, ne, ist, glaube ich, auch da ein Wundermittel, was durchaus zu selten genutzt wird, um zu gucken, was bräuchtest du denn dafür, um, ne, jetzt mit einem Lächeln im Gesicht, die nächste Aufgabe zu
Genau.
bewältigen? Und was ist das, was dich vielleicht gerade stört? Aber auch da miteinander zu reden, ist, glaube ich, der erste Schritt, um zu sagen, was stört mich eigentlich? Also auch das, was du vorhin gesagt hast mit Teams, ja, also auch da mal zu überlegen, was würde ich mir denn jetzt gerade wünschen und was stört mich und an welchen Schrauben können wir denn tatsächlich drehen?
Ja, genau. Und auch aus Sicht jetzt mal auch einer Führungskraft da auch zu sagen, und wenn ich das Gefühl habe, ich habe eine noch zu große Distanz, dann mal über Externe das machen lassen, ja, dass man dann mal Coach, Personalexperten mal rannimmt oder über so ein 360-Grad-Feedback-Instrument da was einbaut und dann mal so anonymisiertes Feedback mal zulässt, dann aber auch die entsprechenden Fragen setzt, ne? Das ist, glaube ich, auch so manchmal ein ganz guter erster Schritt, wenn die Distanz zu groß ist noch, ja, oder auch bei neuen Teams, die sich da neu finden oder Führungskräfte, die neu rankommen, da mal dieses anonyme Feedback zu haben, um dieses Gefühl zu kriegen, was fehlt da eigentlich, ne?
Ja, finde ich super. Wir versuchen ja möglichst irgendwie eine kurze, knappe Episode zu machen. Wir können darüber, glaube ich, echt noch Stunden sprechen. Du hast ganz viele Bücher zu dem Thema auch verfasst. Das heißt also, wir werden auf jeden Fall deine Bücher auch unter der Episode verlinken. Wer dazu Fragen hat oder wer da tiefer eintauchen möchte, kann da einfach nochmal schauen. Lieber Ingo, ganz herzlichen Dank für deine Sichten als Psychologe da drauf. Und ich hoffe, wir haben einigen Mut machen können, tatsächlich mal zu sagen, okay, ich halte mal den großen Zeh ins Wasser und schau mal, was ich selber machen kann, anstatt zu sagen, so, oh, heute schon wieder Montag. In diesem Sinne, heute ist Montag. Ich liebe meinen Job. Ich freue mich da drauf und vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir, Tanja, an die Arbeit.
Ich hoffe, Sie haben einige Tipps und Tricks jetzt mitbekommen und wissen, an welchen Schrauben Sie drehen können, um mehr Arbeitslust und weniger Arbeitsfrust zu haben. Wenn Sie sagen, das hört sich alles super an, aber ich brauche jemanden, der mir die Hand gibt und mich begleitet, schauen Sie gerne in meiner virtuellen Kaffeepause vorbei und wir schauen, wo Sie gerade stehen und was Ihnen tatsächlich weiterhilft. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Dann finden auch noch mehr Menschen diesen Podcast und stehen hoffentlich montags gerne wieder auf. Viel Erfolg beim Durchstarten.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter www.hermann-hurzig.de/ und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter www.hermann-hurzig.de/Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und Karriere-Podcast mit Tanja Hermann-Hurzig.